Als erstes möchte ich eben, dass wir kurz die Seligpreisung, der Andi hat das in seinem Gebet eingebaut heute, aber lasst uns noch einmal betrachten, wo wir bis jetzt waren in Matthäus Kapitel 5. Und zwar die geistlich Armen. Damals haben wir auch gesehen, das Thema ist vor Gott. Wenn du vor Gott stehst, glaubst du, dass du geistlich reich bist, sozusagen, Gott, schau mich an, wie gut ich bin besser als mein Nachbar, ich bin besser als irgendein anderer schlimmer Mann, wie der Pharisäer, der Schriftgelehrte, der im Tempel war und sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie die anderen sind. Ich faste jeden Tag und ich mache so selbstgerecht. Wenn wir, Jesus sagt, wenn wir ein Himmelsbürger sind, wenn wir zum Reich Gottes gehören, dann sind wir als erstes geistlich arm. Wir merken, dass wir nichts bringen können. Wir sind vor Gott verloren in unsere Sünden. Gott würde uns zu Recht verdammen, würden wir ohne Errettung sterben. Wir sind geistlich arm vor Gott. Das ist eine wichtige Sache. Aber wer das ist, ihrer ist das Reich der Himmel. Gleich darauf sagt Jesus, das ist eine Voraussetzung und du hast dann das Reich. Zweitens, die Trauernden. Wenn wir merken, wie geistlich arm wir sind, dass wir nichts zu bieten haben, dass wir vor Gott verdammt sind wegen unserer Sünden und das jetzt nicht dagegen kämpfen und sagen, wer ist Gott, dass er mir verdammen würde? Ich bin gar nicht so schlimm. Ich bin ein guter Mensch. Aber da haben wir Gott nicht richtig gesehen. Gott in seiner Heiligkeit kann Sünde nicht dulden. Und das dreht sich nicht nur um Mord und Totschlag und Betrug und das Ganze. Es dreht sich auch um Ungeduld, Unreinheit. Alle diese verschiedenen Sachen, die Gottes Charakter nicht entsprechen. Unser Maßstab ist nicht der Nachbar. Unser Maßstab ist die Heiligkeit Gottes. Und dieser Maßstab kann keiner von uns erfüllen. Und wir trauern darüber, wir schauen unsere eigene Sünde an, wir schauen diese Welt an, wir merken, wie sündhaft die Welt ist, aber dann schauen wir in unserem eigenen Herzen und merken, das, was wir draußen sehen, ist in uns auch selbst drin. Wie sollen wir vor Gott bestehen? Aber dann sagt er, wer trauert, der wird getröstet werden. Es gibt Trost. Jesus sagt das. Jesus aus Nazareth. Wie kann er sowas behaupten? Und dann sagt er, die Sanftmütigen. Wir sind stark, wir haben unser persönliche Überzeugungen, unsere persönliche Ziele und ja, ich bin der Starke und die anderen, ja, schau mal, ich werde die jetzt dann irgendwie über die herrschen. Jesus sagt, nein, wer in meinem Reich der Größte sein wird, ist nicht der, der über anderen herrscht und meint, der wäre sowas groß. Das ist der, der in seiner Kraft, in seiner Macht, in seinen Fähigkeiten bereit ist, sich Gott zu unterordnen. Tatsächlich eine Macht oder eine Kraft unter der Kontrolle Gottes. Es ist eine sanftmütige Einstellung und die werden das Land erben. Du erbst das Land nicht, indem du kämpfst und indem du manipulierst und indem du wirklich Menschen erzwingst, also dazu zwingst, deinen Willen zu tun. Vor Gott, das Land, das wirklich geerbt werden soll, ist das, was er dir schenkt. Die Juden damals natürlich haben gedacht, wir müssen Rom vertreiben, wir müssen kämpfen. Jesus sagt, nein, so kriegst du es gar nicht. Das ist gar nicht, wie das funktioniert. Du musst einfach sanftmütig vor Gott sein. Gott gibt dir das zu seiner Zeit. Du wirst es erben, wenn dein Herz voller Sanftmut ist. Und dann haben wir gesehen letzte Woche, die Gipfel, diese erste vier Voraussetzungen, also diese Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit ist sozusagen, was aus dieser ganzen Sache entsteht. Wir sehen, wer wir sind vor Gott. Wir trauern über unsere Sünden. Wir sehen, wie nur Gott uns weiterhelfen kann. Wir können das nicht in eigener Kraft tun. Wir unterordnen uns dem Herrn und dann in unserem Herzen entsteht dieses Ich brauche Gerechtigkeit. Ich will nicht nur, dass diese Welt gerecht ist. Ich will selbst ein gerechtes Herz haben. Wie oft hungere ich nicht nach Gerechtigkeit, sondern hungere nach meinem Weg oder sogar nach Sünde. Nach etwas, das Gott nicht will, das Gott nicht ehrt. Vielleicht ist es nicht mal an sich ein Verstoß gegen die Gebote Gottes direkt, aber ich stelle meine eigene Wünsche, meine eigene Ziele über die Ziele Gottes. Es ist nicht zur Ehre Gottes, es ist zu meiner Ehre. Es ist nicht zur Genuss Gottes, es ist für meinen eigenen Genuss. Ich bin im Mittelpunkt und nicht Gott. Und da entsteht in uns dieses Hungern. Und was steht da? Wenn du das wirklich in deinem Herzen hast, du hungerst danach, der Herr wird genau das auch sättigen. Du wirst satt werden. Sie werden satt werden. Das ist nur in Christus möglich. Das haben wir in den letzten Wochen eben betrachtet. Alle diese Eigenschaften sind sozusagen eine Art Charakterbeschreibung eines Himmelsbürger. Okay, jemanden, der tatsächlich gläubig ist, jemanden, der die neue Geburt erlebt hat, nicht nur im Kopf viel weiß, sondern im Herzen Jesus Christus tatsächlich durch die neue Geburt kennengelernt hat. Und ich finde es so schön, wie der Herr deutlich macht, dass es damit anfängt, bevor wir Dinge tun, bevor wir dienen und mit anderen Menschen umgehen, Salz und Licht sein. Es fängt erstens damit an, dass er uns verändert. Der Christ ist etwas, bevor er etwas tut. Und genau das Gegenteil ist, was Gesetzlichkeit macht und tut und behauptet. Es sagt, bist du Christ, dann musst du zuerst mal das tun. Tue das, dann bist du Christ. Jesus sagt, das geht ja nicht. Warum? Was hat er gerade gesagt? Bist du arm im Geist? Wie sollst du das? Bist du sanftmütig? Trauerst du über deine Sünde? Siehst du deinen eigenen verlorenen Zustand? Was sollst du tun, dass Gott gefallen könnte? Da gibt's nichts. Du musst als erstes verändert werden. Das ist die neue Geburt. Das ist dieses Zerbruch vor Gott. Ich bin verloren. Meine Welt um mich herum geht verloren. Wir brauchen Erlösung. Herr, vergib mir. Sündenerkenntnis geht als erstes, muss als erstes entstehen. Dann eben Zerbruch vor Gott, Kapitulation vor Gott. Und dann erst bist du überhaupt in der Lage, den Herrn zu dienen. Weil er dann sagt, was steht da? Sie werden satt werden. Hungerst und dürstest du nach Gerechtigkeit? Hast du diese Erkenntnis bekommen, ich bin verloren vor Gott? Herr, vergib mir, reinige mich, rette mich. Was sagt der Herr Jesus? Jeder, der zu mir kommt, werde ich keinerweise eben ausstoßen. Ich werde jeden annehmen. Komm zu mir. Jeder, der den Herrn Jesus anruft, sagt Paulus, wird errettet werden. Punkt. Jesus sagt, ihr kennt euer Bedürfnis, euer Not. Ihr habt das jetzt verstanden. Ich zeige euch Barmherzigkeit sehr gerne. Ich bin für dich da. Ich gebe dir das. Das ist, wo wir bis jetzt waren. Liebe Geschwister und auch alle Zuseher bei der Live-Übertragung. Letzte Woche habe ich auch erwähnt, wie das Thema Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit für mich so eine richtige Art, jetzt positiv betrachtet, eine richtige Last war. Und heute gehen wir weiter mit Barmherzigkeit, aber in diese gesamten Seligpreisungen, ich habe es persönlich erlebt, ich weiß, wie es ist, wenn einer glaubt, dass er Jesus kennt. Und einer glaubt, das habe ich schon alles schon gemacht. 19 Jahre meines Lebens, so ab 4, so ich müsste eigentlich sagen 15 Jahre meines Lebens. Mit 4 habe ich sozusagen ein Bekehrungsgebet ausgesprochen. Und dann danach immer wieder, hat irgendjemand die Frage gestellt, bist du wirklich ein Christ? Dann habe ich immer gesagt, ja, das habe ich schon gemacht. Habe ich schon gebetet. Ich war verloren. wäre ich mit 16 gestorben? Dann wäre ich in der Hölle. Obwohl ich so viel in meinem Kopf verstanden habe. Mein Fokus war alles am Wissen. Und was habe ich? Ich habe das schon gebetet. Ich habe das. Und wisst ihr dann, in meinem Leben kein annähernder Interesse an geistliche Sachen. Nichts da. Ja, ich ging jede Woche zur Gemeinde. Mein Vater war der Pastor. Wo soll ich sonst gehen? Ich habe so viel gemacht, aber wäre ich gestorben, wäre ich unter den verloren gewesen. War das mein Vaters Schuld? Nein! Mein Vater hat alles perfekt, wäre es perfekt. Theologisch richtig erzählt. Mir fehlte nichts hier oben, was das Evangelium angeht. Nichts. Was mir fehlte, war, dass ich es persönlich ernst genommen habe. Ich habe mich selbst nie unter der Lupe des Wortes genommen und die Frage gestellt, bin ich arm im Geist vor Gott? Traure ich über meine Sünden wirklich vor Gott? Bin ich einer, der Freude an Ungerechtigkeit hat oder bin ich einer, der hungert nach Gerechtigkeit? Und jetzt rückblickend, weißt du, ich hatte Freude an Ungerechtigkeit als ein Teenager. Es ist so peinlich, daran nachzudenken, aber es war verkehrt. Es war nicht in Ordnung. Es war falsch. Ich war verloren. Und es ist mir so ein Anliegen, dass wir, jeder Einzelne von uns, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, dass wir alle uns selbst prüfen und die Frage stellen, sehe ich in meinem Leben diese Auswirkungen der neuen Geburt? Versteht ihr den Unterschied? Ich prüfe mein Herz und in meinem ist mein Herz, entspricht es, was Jesus sagt? Und natürlich, es sind nicht durch Werke. Und heute sehen wir einen Bereich, das ich über die Jahre hindurch betrachtet habe, in verschiedenen Situationen. Barmherzigkeit ist extrem wichtig, aber was ist das genau? Und wie merke ich, ob ich das in meinem Herzen tatsächlich habe? Ich habe etwas erlebt über die Jahre hindurch, die mich immer wieder sehr, sehr traurig gemacht hat. Und zwar, dass ich Menschen kennengelernt habe. Oft sind sie in der Gemeinde eine Zeit lang und sehr oft gehen sie dann wieder weiter, bleiben nicht. Aber ich habe Menschen begegnet, die ungefähr so durch das Leben herumgehen. Weißt du, sie gehen durch das Leben durch, kann man das so auf Deutsch sagen? Sie gehen, erleben ihr Alltagsleben, aber es ist so, wie ständig über ihr Kopf ist eine schwarze Wolke. Und sie sind wirklich traurig. Die sind wirklich deprimiert gewissermaßen. Und Depression ist ein sehr umfangreiches Thema. Und das ist jetzt nicht das Thema für heute. Es gibt viele Auslöser für Depression und für dieses niedergeschlagene Gefühl, das viele erleben. Aber in dieser Situation ist es so, dass umherum sozusagen ist es hell. Aber es gibt eine gewisse Sache, so wie eine kleine Wolke, die immer mitgeht. Und wenn du gerade dieses Thema dann ansprichst, dann boom, kommt das Gewitter. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst irgendwas anderes ansprechen und die sind glücklich, die sind zufrieden, die haben kein Problem. Aber irgendwas ist irgendwann mit irgendjemandem passiert in der Vergangenheit. Und sobald du dieses Thema ansprichst, ist es, wie es gestern gewesen wäre, dass dieses Problem passiert ist, dass diese Ungerechtigkeit erlebt wurde, dass diese Enttäuschung eben vorgekommen ist oder dass diese Ungerechtigkeit oder Missbrauch oder Schmerz, als ob es gleich wieder da ist. Ich kann mich an eine Person erinnern, die ich merkte, da braucht diese Person Hilfe. Und als ich mit dieser Person gesprochen habe, das geht jetzt einige Jahre zurück, hat sie mir etwas erzählt. Und ich habe gedacht, oh, das ist wirklich schlimm. Und es war auch schlimm. Es war wirklich schlimm. Es war nicht gerecht, es war sündig. Sie wurde misshandelt. Punkt. Keine Ausrede, keine Rechtfertigung für was passiert ist. schlimm. Und sie hat das mit so einer emotionalen Stärke und Macht erzählt. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht einfach so, ja, das und das ist passiert und ja, das war eigentlich schlimm und ja, Gott ist treu. Nein, nein, nein. Das war so wie, weißt du, was der gemacht hat? Da war so eine starke emotionale Bindung zu dieser Situation. Da war, oh Mann, das ist schlimm. Wann ist das eigentlich passiert? Wann war das? Das ist so schlimm. Weißt du, wie viele Jahre her das war? Viele, viele, viele Jahre her. In ihrer Jugend. Das war eine gestandene Frau, älter als ich. Du sagst, ja, aber das ist passiert. Klar ist das passiert. Aber liebe Geschwister, in unserem Herzen, der Herr gibt uns eine wirklich sogar logische als auch wirklich vernünftige Grundlage, Erklärung, ein Basis, warum wir nicht unter dieser Wolke leben müssen. Und zwar diese Grundlage ist Barmherzigkeit. Wenn ich barmherzig bin, dann kann ich sogar die schlimmsten, und noch einmal, ich will die nicht rechtfertigen und ich kann die auch nicht, weil Gott wird diese Sünden gerecht richten. Er ist der Richter. Er wird nicht wegschauen und wir schauen auch nicht weg. Was wir tun aber, ist, wir wenden Barmherzigkeit an. Und das befreit uns. Das befreit uns. Und diese Freiheit, die wir haben, kann tatsächlich in allen Lebensfacetten genossen werden. Und wenn ich das nicht genieße, wenn ich sozusagen ständig unter einer Wolke lebe, ich muss die Frage stellen, was ist in meinem Herzen los? Warum, aus welchem Grund bin ich so hart? Weil Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir in unsere Herzen hineinschauen, überlegen wir uns das, okay? Wenn es jetzt irgendein Film oder irgendein Liebesdrama oder irgendwas gibt, was steht sehr, sehr oft im Mittelpunkt? Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann steht im Mittelpunkt Rache, Vergeltung. Irgendwas Ungerechtes passiert, keine Frage. Und dann der ganze Film ist, wie kriegt dieser Mann dann Rache? Okay, ist das wirklich, was wir alle wollen? Wollen wir, dass Gott mit uns so umgeht, wegen unserer Sünden? Unser Sündenfaktor, der Grund, warum Jesus das anspricht, ist, weil wir alle haben dieses Herzensproblem, dass wir Härte oder Vergeltung oder Rache in uns haben. Wenn jemand uns schlecht behandelt, sündig behandelt, keine Frage, ist Sünde, ist nicht gut. Das Erste, wonach wir in unserem Fleisch verlangen, ist Gerechtigkeit auf unsere Art und Weise. Es soll jetzt bestraft werden, es soll jetzt richtig gemacht werden, der soll dafür bezahlen. Es gibt natürlich ein gerechtes Gericht. Wir kommen ein bisschen später dazu. Sünde wird nicht ignoriert. Aber wollen wir von unserem Herzen her, dass Gott barmherzig ist oder dass er hart bestraft? Was ist in unserem Herzen? Johannes und Jakobus und Johannes sagten, Herr, sollen wir bitten, dass Feuer aus dem Himmel runterkommt? Die haben dich abgelehnt. Weißt du, wie im Alten Testament? Kannst du dich erinnern? Ja? Ja, und Jesus schaute die an und sagt, ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid. So läuft es nicht in meinem Reich. Unser Fazit heute ist Barmherzigkeit, und es ist ein bisschen länger, aber Barmherzigkeit für unsere Mitmenschen entsteht aus einer bewussten Aufnahme der Barmherzigkeit Gottes für uns. Warum kannst du barmherzig sein? Weil du selbst Barmherzigkeit bekommen hast. Du schenkst es einfach weiter. Und dein Herz, deine Herzenseinstellung ist: Herr, ich war ungerecht, ich war verloren, ich trauerte über meine Sünden und dann habe ich Jesus gesehen und verstanden und ich habe begriffen, dass er für mich am Kreuz alles vollbracht hat und dass ich das nur im Glauben annehmen darf und ich durfte im Glauben dieses Geschenk annehmen und du hast mich gerecht für gerecht erklärt, Rechtfertigung. Du hast mir auch dann die Kraft gegeben, zunehmend mehr und mehr mein Leben nach dir umzugestalten. Das ist Heiligung. Und du hast mir versprochen, ohne Wenn und Aber, dass der Tag kommt, wenn ich bei dir sein werde und wo alle diese Kämpfe, die ich im geistlichen Bereich heute habe, vorbei sind und ich 100% deine Gerechtigkeit nicht nur in Position, sondern auch in mein Lebensweise sozusagen, zu 100% ich erleben darf. Und das ist Verherrlichung. Das ist, wer ich in Christus bin. Und jetzt begegne ich einem Mitmensch, der Jesus gar nicht kennt und der behandelt mich schlecht oder hat mich schlecht behandelt. Was wünsche ich mir für diesen Menschen? Vergeltung und Rache? Nein. Der soll die gleiche Barmherzigkeit erleben, die ich erlebt habe. Herr, hilf mir, Licht und Salz zu sein. Ich hab's erlebt. Der darf das auch erleben. Bitte, Herr. Das ist Barmherzigkeit. Du hast Barmherzigkeit erlebt und du gibst es an anderen Menschen gerne weiter. Lesen wir noch, jetzt noch das erste Mal zusammen unser Seligpreisung heute. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Heute, Amen. Heute wollen wir, so das wird jetzt wahrscheinlich uns durch die Seligpreisung mindestens durchgleiten, dass wir drei Fragen stellen. Und zwar diese drei. Was genau ist Barmherzigkeit in der Bibel? Und wie haben Himmelsbürger Barmherzigkeit erlangt? Und das ist spannend, weil ich denke, man muss als erstes die Frage angehen, dann bevor wir die Anwendung betrachten. Weil zum Drittens dann, wie wendet der Himmelsbürger Barmherzigkeit dann an? Diese drei Dinge sind so extrem wichtig. Was genau ist Barmherzigkeit in der Bibel? Bitte schlag in euren Bibeln Lukas Kapitel 10 und die Vers 29 auf. Was ist Barmherzigkeit? Der Herr Jesus war der Meisterlehrer. Der wusste, wie man am besten Menschen etwas beibringen kann. Und ja, in dieser Stelle dreht sich's um Fragen, die dem Herrn Jesus gestellt wurden. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Er konnte die Fragen so wunderbar beantworten. Und in dieser Abschnitt dreht sich darum, wer ist mein Nächster? Man soll den Gott lieben, man soll den Nächsten lieben. Und die Frage kam dann vor, wer ist mein Nächster dann, wenn das so sein soll? Und Vers 29, da steht, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seiner Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und da ist unser Wort. War er barmherzig? Was hat er dann getan? Schaute ihn an, oh, der Arme, oh, das wäre so schlimm. Der hat so gelitten. Stand er dann vielleicht 5 und 10 Minuten da so, du, es tut mir so leid, dass dir das passiert ist. Ich hoffe, jemand hilft dir. Ich hoffe, du kriegst irgendwie eine Unterstützung von irgendwo. Es tut mir so leid, ich bin so barmherzig. Und dann ging er weiter. Hatte nur ein Gefühl der Barmherzigkeit. Hatte nur innerlich so ein Mitleid für ihn. Nein, das ist nicht Barmherzigkeit. Das ist oberflächlich. Was hier passiert, ist was ganz anderes. Vers 34. Er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist die Geschichte. Und jetzt kommt die Frage. Wer von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Wer hier erfüllt die geistliche Erwartung Gottes aus diesem Gebot, liebe deinem Nächsten wie dich selbst? Der Priester? Der war so hochrangig im Dienst Gottes. Der Levit? Nein. Der Samariter war es. Das ist ja deutlich. Vers 37 sagt, er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Nicht nur trauern über diese Sünden der Welt, nicht nur trauern über die Notlage, die Menschen erleben, etwas dagegen tun, etwas unternehmen, um zu helfen. Du kannst aber niemandem helfen, wenn du selbst nicht geholfen wurdest. Du kannst keine Barmherzigkeit weitergeben, wenn du die Barmherzigkeit Gottes selbst nicht erlebt hast. Dann bist du ein Blinder, der versucht, andere Blinde zu helfen. Deswegen sagt Jesus als erstes die Dinge, die davor stehen in der Seligpreisung. Dann kannst du Barmherzigkeit zeigen. Was ist Barmherzigkeit dann? Das Erbarmen über jemanden, der sich in einem elenden Zustand befindet. Der Mann auf dem Weg, elend, nackt, missbraucht, blutig wahrscheinlich, hatte nichts. Manche würden sagen, es ist Barmherzigkeit ist einfach das, dass jemandem nicht das zu geben, was er verdient hat. Und das stimmt dazu, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch gegen uns was tut und er verdient vielleicht eine Strafe und wir sagen, nein, passt schon, ich gebe dir keine Strafe. Das ist auch Barmherzigkeit. Aber es ist viel mehr als das. Es ist wirklich viel mehr als das. Denn der Kern der Barmherzigkeit besteht darin, jemanden aus einer schlimmen Notlage zu retten. Nicht nur keine Strafe zu geben, sondern herauszuhelfen, dass er wirklich dann wieder auf die eigenen 2 Beine sozusagen stehen kann. Jemanden tatsächlich unter die Arme zu greifen und weiterzuhelfen. Man könnte es vielleicht so sagen, Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, das Anstößige oder das Elende an einer Person. Denkt daran, der Samariter hat einem Jude geholfen. Die waren nicht gerade befreundet. Der schaute nicht als erst, hey, bist du Samariter? Hey, kann ich deinen Ausweis sehen, bitte? Wo kommst du denn eigentlich her? Oh, Jude, pfui, weg. Das ist ein Mensch. Das sind alle Menschen vor Gott. Und er sagt, hey, ich helfe dir. Barmherzig. Er hat Erbarmen. Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, das Anstößige oder das Elende an einer Person zu erdulden. Überlegt euch, wann hat Gott uns geliebt? Als wir gerecht waren? Als wir schon Vergebung erlebt haben? Als wir schon Reinigung hatten? Nein, als wir noch Sünder waren, erbarmte er sich über uns. Das heißt, ich merke das Sündhafte, ich merke das eigentlich vor Gott Elende oder das Anstößige an dieser Situation. Ich habe keinen Gefallen daran. Ich hungere und durste nach Gerechtigkeit. Ich bin traurig über Sünde. Ich sehe das und jetzt greife ich ein und ich will helfen. Ich will die Lösung anbieten und geben. So, du siehst das. Und du erduldest das, um diese Person aus der Notlage herauszuhelfen. Das ist Erbarmen. Das ist der Grund, warum wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Wie wir das tun, wird aber auch ein großer Unterschied machen. Wenn mein Herz nicht voller Barmherzigkeit ist, dann wird eine ABC, das ist das Evangelium, Verkündigung, nichts bringen. Weil das ist jetzt in Form das Richtige, aber vom Herzen genau das Gegenteil. Barmherzigkeit ist dann was Wunderbares. Wir sehen das in unserem Alltagsleben immer wieder. Also ich denke, dieses Beispiel hat so viele Anwendungen, aber wenn ein Baby jetzt gerade in seinem Windel schmutzig gemacht hat, also niemand, die ich kenne zumindest, vielleicht kennt ihr jemand anders, das sagt, boah, das riecht so gut, das macht so viel Spaß und ich würde so gerne das jeden Tag einfach durchgehend machen, Windeln wickeln. Nein, also das ist eklig meistens. Also ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe 5 Kinder und ich sag mal, es ist nicht immer gleich. Ihr versteht, was ich meine, oder? Manchmal ist es gar nicht so schlimm, aber manchmal... Und meine liebe Frau, es stimmt, sie hat sicherlich 80, vielleicht 90, vielleicht 99% der Windeln gewickelt. Ich weiß es nicht, ich hab nicht gezählt, aber ich habe meinen Anteil von Windeln gewickelt. Und ich weiß, kein einziges Mal habe ich da gedacht, wow, ja, ich darf wieder... Okay, warum habe ich das gemacht? Das ist eine gewisse Art von Barmherzigkeit. Was passiert mit deinem lieben Baby, wenn du das nicht tust? Naja, der wird dann richtig Probleme kriegen. Natürlich. Das Kind, du liebst dein Kind, du hast Barmherzigkeit für dein Kind und du greifst ein. Du sagst nicht, du stehst nicht da und sagst, boah, du stinkst, du armes Kind und oh, es tut mir so leid für dich. Ich habe so viel Barmherzigkeit und ich bin mitleidend mit dir und ich hoffe, irgendwann jemand kommt und wickelt dich, oder? Das tust du nicht. Du wickelst dein Kind. Du wirst das eben machen. Oder ich kenne eine Situation, wo es gab zwei Brüder. Der eine Bruder, der war eben jünger und der hat dann eine seltene Nierenerkrankung bekommen. Und der ältere Bruder war dann, was Nieren, eben dass die zueinander passen, der perfekte Spender für seinen jüngeren Bruder. Und der hat gesagt, ja, braucht mein Bruder eine Niere, nimm von mir. Ich gebe dir es gerne. Das ist Barmherzigkeit auf einer ganz alltäglichen Ebene. Oder ein Vater, der merkt, okay, mein Sohn ist jetzt allein stehend schon, aber ist in eine Situation hineingekommen, kein selber Schuld oder vielleicht sogar selber Schuld oder er hat jetzt daraus gelernt und er braucht jetzt Unterstützung. Und der Vater sagt, ich kann unterstützen, ich habe das notwendige Mittel, ich greife ein und ich helfe meinen Sohn, damit er auch über die Runden kommen kann. Das kann ich nicht auf Dauer machen, aber ich schaue nicht zu und sage, tut mir leid, du gehst zugrunde. Hast was gelernt draus? Weißt du? Na, du redest, du sprichst, du hilfst, du tust, was du kannst, um da zu unterstützen. Oder der Chef, der einen neuen Angestellten hat und der ist jung und der ist nervös. Wirklich nervös. Und aus dieser Nervosität entstehen dann auch einige Fehler. Und die sind dumme Fehler, wie ich damals mit 19, als ich bei einer Firma gearbeitet habe und nervös war mit diesem Werkzeug, die ich da hatte und dann fast ein ganzes Auto kaputt gemacht habe. Also der Chef war barmherzig mit mir. Der hat gemerkt, dass der ist ein junger Mann, der meint es nicht böse. Also der hat das nicht mit Absicht gemacht. Ja. Kein Problem, hast was gelernt? Weißt du, wie man das Ding jetzt betreibt? Ja, danke. Da habe ich nicht gleich gekündigt. Zeit gelassen. Verstand erlebt, gezeigt. Das ist ein Lernprozess. Oder ein Richter, der ein mildes Urteil gibt, weil das Gesetz das auch zulässt. Und er merkt, dass der Täter jung und töricht ist, nicht nachgedacht hat, dumme Entscheidungen getroffen hat und jetzt wirklich zerstört ist über sein Verhalten. Er merkt, dass der hat schon draus gelernt. Okay, weißt du, manchmal sind die Auswirkungen für gewisse Dinge, die wir tun, die blöd sind, an sich Strafe genug. und ein Richter, der das dann auch sieht und sagt, okay, das Gesetz erlaubt mir jetzt hier gewisser Freiraum, du kriegst ein mildes Urteil. Ich sehe, du hast schon gelernt. Es dreht sich nicht um das Bestrafen einfach. Das ist Barmherzigkeit. Und du merkst, Barmherzigkeit ist immer im Rahmen von Not oder Bedürfnis. Man kann unterscheiden, ich glaube, das ist ein guter Unterschied, so kann man gut unterscheiden zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Gnade ist eben immer das, was Gott uns gibt in Bezug auf unsere Sünden. Okay, das ist dieses Abdecken der Sünde, dieses Rechtsspruch, das er uns gibt, damit wir aus der Sünde rauskommen. Barmherzigkeit ist das, was dieses elende Zustand, das Sünde in uns bewirkt hat, nicht mit Härte begegnet, sondern mit einer sanften, liebevollen Behandlungsweise. Die sind miteinander verbunden. Gnade und Barmherzigkeit sind verbunden. Aber Barmherzigkeit drückt dieses, ich sehe dein Elend und es ist mir nicht wurscht. Es ist mir nicht wurscht. Ich helfe dir gerne. Ich gebe dir, was du brauchst. Du siehst auch, dass Barmherzigkeit muss immer aus einer Standpunkt der Stärke entstehen. Der barmherzige Samariter konnte den Mann, der von den Räubern eben missbraucht wurde, nur deswegen helfen, weil er selbst fit und stark war. Wenn er selbst jetzt gerade nur ein Hauch vom Tod entfernt gewesen wäre, ein Atemzug entfernt gewesen wäre, wie hätte er dann diesen anderen armen Mann wirklich helfen können? Kann ich wirklich was tun? Wie ist es, dass Jesus uns Barmherzigkeit zeigen kann, nur weil er selbst stark ist? Wie kann ein Vater das Baby, ein Windel wickeln? Naja, weil er halt älter ist. Also wenn du jetzt Zwillingskinder hast und das eine merkt, das andere hat er schmutzige Windel, das Baby, das neben ihm liegt, wird das Windel nicht wickeln können. Der wird vielleicht auch mitweinen, weil er meint, es stinkt auch, aber der wird nichts machen können. Der ist nicht stark genug. Und es muss auch eine gewisse Autorität in gewissen, wenn es um eben Sünde und so geht, damit man Barmherzigkeit zeigen kann. So, Jesus sagt eben, glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind die Menschen, die diese Art vom Herzen haben. Sie sehen diese Not und Bedürfnis dieser Welt, der Mitmenschen. Sie sind nicht selbstgerecht und schreiben die anderen einfach ab und behandeln sie mit Härte und ungütiger Lieblosigkeit, sondern sie wollen und sind bereit, das zu tun. Wie können sie das tun? Das ist dann der nächste Punkt. Woher kommt die Stärke und die Kraft und die Autorität, Barmherzigkeit weiterzugeben, weiterzureichen? Und das ist natürlich, weil wir selbst von Jesus Barmherzigkeit bekommen haben. Der Herr Jesus nahm unsere Not persönlich auf. Wir haben das alles schon verstanden, die ersten vier Punkte in der Seligpreisungen. Ich bin arm im Geist, ich traure über meine Sünden, ich bin sanftmütig unter die Herrschaft Gottes, ich unterordne mich seiner Gnade und ich hungere und durste nach Gerechtigkeit und ich wurde auch satt. Ich bin satt in Christus. Ich bin stark in ihm. Paulus sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Wer war das? Jesus Christus. In ihm sind wir stark, nicht in uns. Das ist der Unterschied zwischen vielem Kopfwissen und im Herzen sich wirklich voll und ganz auf Jesus allein zu verlassen. Herr, ich bin und kann nichts, aber du bist und kannst alles. Meine Verbindung mit dir ist das Ausschlaggebende. Du bist Gott. Du bist König der Könige. Wir wollen oft diese Seligpreisungen als eine Art Einkaufsliste. Hol dir das jetzt. Okay, das habe ich schon. Und die anderen fehlen mir. Es passt schon. Aber so funktionieren diese Seligpreisungen nicht. Das ist, wie gesagt, eine Art Charakterbeschreibung eines Himmelsbürgers. Das ist eher so wie ein Rezept. Fehlt dir Gerechtigkeit, also dieses Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit, dann bist du ein Kuchen ohne Zucker. Das schaut irgendwie, aber es ist nicht in Ordnung, es ist nicht ganz richtig. Da fehlt irgendwas. Es kann sogar sein, dass wenn es so stark fehlt, dass es nicht mal ein Kuchen ist. Also Kuchen ohne Mehl, Zucker, Eier, was weiß ich sonst, ist kein Kuchen. Was ist es? Keine Ahnung. Wenn alles aber vorhanden ist, dann merkst du, das ist eigentlich etwas, das gut schmeckt. Es ist so, wie es sein soll. Es entspricht Gottes Plan, Gottes Ziel. Es ist nicht ein Einzelpunkt, nimm das, was du willst. Und ja, weißt du was, arm im Geist bin ich nicht, sanftmütig bin ich nicht, hungere und dürste nach Gerechtigkeit bin ich nicht, aber trauern tue ich mich ständig. Ich bin immer traurig. So, ich bin ein Himmelsbürger. Nein. Nehmen wir alles unter der Lupe und schau her, das Gesamte gehört mir in Christus. Und du hast mir Barmherzigkeit gegeben, was ich bitter nötig hatte und habe jeden Tag. Und deswegen möchte ich das auch weitergeben. Ich habe durch Jesus erlangt. Hebräer 2, Vers 17 und 18. Wunderschöne Stelle. Hebräer 2, 17 eben und 18. Daher musste er, das ist, er hier ist Jesus, daher musste Jesus in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Kapitel 4 in Hebräer geht dann weiter und sagt, er versteht. Er ist nicht einer, der kein Mitleid haben kann, sondern er ist einer, der Mitleid hat. Er ist barmherzig. Warum? Er ist einer von uns geworden. Er lebte in dieser verlorene, kaputte Welt. Er hat mehr erduldet, als es du und ich jemals erduldet haben. Weißt du, so oft denken wir, wer ist der, der mich so schlecht behandelt? Was? Ich habe viel Besseres verdient, oder? Das ist so. Das ist ungerecht. Er geht mit mir falsch um. Okay, wer hat Besseres verdient als der Schöpfer? Wer hat tatsächlich Ehre und Preis verdient? Nur der Schöpfer. Was wurde mit ihm gemacht? Er wurde umgebracht, gekreuzigt, geschmäht, gelästert, missbraucht. Und was sagt er dann oben am Kreuz? Vater, jetzt ist die Zeit. Lass es mit Blitz und Donner von Himmel jetzt runterregnen. Das war's jetzt. Mehr schaffe ich nicht. Hat er das am Kreuz gesagt? Sein Herr war barmherzig bis zum Schluss. Und dann, was haben wir heute gelesen? Glück, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig diejenigen, die glauben, die nicht gesehen haben. Ich bin für die ganze Welt gestorben. Warum tut Jesus das? Weil er selbst barmherzig ist und er gibt uns seine Barmherzigkeit weiter. Was tut das, wenn du darüber nachdenkst in deinem Herzen? Und dann kommt irgendeiner und behandelt dich schlecht und du willst Rache haben. Wie siehst du, wie das mit Jesus nicht im Einklang ist? Das hat mit Jesus nichts zu tun. So, Jesus nahm meine Not auf sich persönlich. Der Mensch nimmt die Hilfe im Glauben als Notbedürftiger auch an. Was hast du getan, um errettet zu werden? Hast du jetzt wirklich, ja, schau, Jesus, ich war eigentlich nicht schlecht, deswegen hast du mich errettet. Nein, du bist wie einer, der im Meer ertrinkt und Jesus wirft dir diesen Rettungsring und du hast es einfach angenommen. Und niemand, der mehr ertrinkt, kann sagen, ja schau, ich war richtig gut, ich habe den Rettungsring angenommen. Na, du hattest keine andere Wahl. Das war entweder du nimmst das an oder du stirbst. Das ist jetzt kein Werk. Das macht dich nicht besser als der Nächste. Du hast einfach kapituliert vor seiner Gerechtigkeit und Gnade. Du hast das angenommen, was du absolut bitter nötig hattest. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann freust du dich. Und Gott rettet dann den Glauben. den Gläubigen aufgrund seiner Barmherzigkeit. Du siehst das, übrigens, wenn du dieses Retten der Notbedürftigen, da kannst du in Epheser 2, Vers 4, da steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Das ist, warum Gott uns rettet. Hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Selbst hier siehst du, Gott will uns innerlich zuerst verändern und dann äußerlich nützen und verwenden. Er will, das ist die Reihenfolge, nicht zuerst mal Taten und dann Veränderung. Und dann drittens eben, Gott rettet den Gläubigen. Titus 3, Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es freut Gott. Er hat Gefallen daran, uns Menschen aus unserer bedürftigen Not herauszuretten. Das ist, wer unser Gott ist. Er ist barmherzig. Er hat keine Freude daran, Menschen zu verdammen. Er hat alles getan. Weißt du, jeden Tag geht die Sonne auf, geht die Sonne wieder runter. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, uns zu bekehren, in Demut uns vor Gott wirklich zu unterordnen und zu sagen, Herr, du hast recht, ich nicht. Vergib du, verändere du, ich will nicht meinen Weg gehen. Jeden Tag gibt er uns die Möglichkeit. Er gibt Raum zur Buße, sagt uns 2. Petrus 3. Das ist Barmherzigkeit. Er will und darf, möchte uns so segnen. Und da sehen wir wieder diese gegenwärtige und zukünftige Auswirkung. Du erlebst heute Barmherzigkeit in Christus für den Alltagsleben. Und was kommt dann, wenn wir in der Ewigkeit hineinkommen? Wenn wir alle eines Tages sterben oder entrückt werden? Werden wir dann wegen unserer Werke, wegen unser gutes Leben angenommen oder abgelehnt? Nein. Dann erleben wir die vollkommene Barmherzigkeit. Und das dann in der Ewigkeit lang. Was für eine Gnade. Was für eine absolut Liebe, die der Herr uns zeigt. Ich möchte ein Beispiel hier verwenden von Graces Vater. Grace ist jetzt nicht da. Graces Vater ist mit dem Herrn. Graces Vater ist in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Familiensituation aufgewachsen. Es war eigentlich extrem traurig, wenn man daran denkt, weil sein Vater war ein Prediger aus der Pfingstbewegung. Und er glaubte, dass Gott mit ihm direkt gesprochen hat und er glaubte auch, der hat uns bis zum Schluss gesagt, Gott hat mir versprochen, dass ich nicht sterben werde, bis die Entrückung passiert. Ich werde nicht sterben. Gott hat mir das gesagt. Das hat er behauptet. Er ist gestorben. Und daraus können wir natürlich schließen, dass Gott ihm das, könnt ihr das dann fertig schreiben, dass Gott ihm das nicht gesagt hat. Okay? So oft in dieser Bewegung, wo es um Gefühle und irgendwelche Eingebungen und solche Dinge geht, werden deutliche, klare Prinzipien des Wortes völlig ignoriert. Der Vater von Graces Vater, also Graces Großvater, väterlicherseits, ist ständig von einem Ort zum anderen herumgezogen als Prediger, weil er sagte, Gott hat mich dorthin geführt. Die Auswirkung war, dass seine Familie schwerst vernachlässigt wurde. Schwerst. Also für seine eigene Familie hatte er sogar so gut wie keine Eingebung von Gott. Du sollst deine Familie jetzt helfen, deine Kinder jetzt ernähren. Du sollst jetzt schauen, dass sie ein normales, gutes Haus haben. Nicht damals einfach in irgendeiner Hütte wohnen, wo es nicht mal einen gescheiten Boden gibt. So eine Scheune irgendwo. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wurde als Kind schwerst vernachlässigt. Wirklich schlimme Situation. Seine Mutter ist sehr, sehr jung gestorben. Höchstwahrscheinlich, weil sie nicht rechtzeitig die medizinische Hilfe bekommen hat, die sie bitter nötig hatte. Die ganze Familie wurde vernachlässigt im Namen Gottes. Graces Vater ist trotzdem später, nachdem er eben erwachsen geworden ist, zum lebendigen Glauben gekommen. Als er dann alt genug war und fähig war, für seine jüngere Zwillingsbrüder zu sorgen, hat er seine Zwillingsbrüder zu sich genommen, als lediger Mann, und hat für sie gesorgt, bis sie selbst dann eben auf ihre eigenen Beine stehen konnten. Und sie haben ihn bis zu seinem Tod. Sie waren ihm unendlich dankbar dafür. Und sie haben gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie das war, vorher nicht zu wissen, ob wir was essen kriegen oder nicht. Und dann hat Jan uns zu sich genommen und wir hatten jeden Tag einen gesicherten Mahlzeit. Wir können uns das nicht vorstellen. Graces Vater war barmherzig, nicht nur mit seinen zwei Zwillingsbrüdern. Der war so ein Barmherziger. Also das Erste, jedes Mal, dass wir nach Hause gekommen sind, das Erste, er hat nicht mal nachgefragt, er ist zu uns gekommen und sagt, hier, nimm ein bisschen Geld, du wirst es wahrscheinlich brauchen. Okay, Papa, ich brauche das nicht, aber nein, nimm das einfach. Okay, danke. Da gab's Leute, die er irgendwo kennengelernt hat, also, und die er dann einfach unterstützt hat. Der hat so Waisenkinder in Afrika unterstützt. Also da gab es dann, als er dann auch eben gestorben ist, da gab es einen Mann, der immer wieder vorbeigekommen ist zum Haus und hat gesagt, du, John, ich brauche wieder Geld. Er hat nie nachgefragt, also, wie viel brauchst du? Und hat einfach Geld gegeben. Und das Graces Mutter dann natürlich, nachdem er gestorben ist, hat gesagt, du, was mache ich jetzt? Also ich kenne diesen Mann überhaupt nicht und ich weiß gar nicht, wo er herkommt oder ob er jetzt eine Gefahr darstellt oder wie sollen wir das jetzt machen? Weil solange Jan da war, hat er alles im Griff. Aber natürlich Graces Mutter fühlt sich da ein bisschen anders, was normal ist. Das kann man gut nachvollziehen. Da haben wir eine gute Lösung gefunden. Und das war sein Herz. Warum war sein Herz so? Weil er selbst verstanden hat, was Barmherzigkeit ist. Er weiß, wie es ist, vernachlässigt zu werden. Und jetzt hat der Herr für ihn gesorgt und er sorgte auch für seine Brüder. Er will nicht, dass andere Menschen das erleben, was er erlebt hat. Das ist unsere Barmherzigkeit auch. Wenn du Jesus kennst, wenn du tatsächlich verstanden hast, woraus der Herr Jesus dich gerettet hat und wie knapp davor du warst, in der Ewigkeit in der Hölle zu kommen, gerechterweise so, wie verloren und ziellos und zwecklos dein Leben war ohne Jesus und jetzt hast du Barmherzigkeit erlebt. Und dann kommt einer zu dir und behandelt dich schlecht, so wie du so viele andere Menschen schlecht behandelt hast. Was tust du? Du hast mittlerweile jetzt Barmherzigkeit verstanden und angenommen. Ich liebe Psalm 103. Es sind so viele wunderschöne Aussagen im Psalm 103. Wenn du Psalm 103 nicht wirklich auf dein Radarschirm hast, sollst du Psalm 103 öfters lesen. Aber im Vers 13 und 14 steht so, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Und das dreht sich jetzt nicht nur um Windeln wickeln, okay? Das kann darum drehen, aber grundsätzlich ein Vater, der ein liebevoller Vater ist, erbarmt sich über seine Kinder. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Herrlich. Das ist, wer unser Gott ist. Und wenn du das nicht verstanden hast, wenn du zornig wirst, weil wie kann Gott jemanden in der Hölle schicken? Diesem Gott will ich gar nicht. Dann schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Er will niemanden in der Hölle schicken. Aber was soll ein gerechter, heiliger Gott tun mit solchen Rebellen? Er hat alles getan, damit sie Vergebung haben können. Und sie sagen trotzdem, nein, ich gehe meinen Weg. Ich bin nicht arm im Geist und ich will es auch nicht sein. Trauern über meine Sünden? Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht. Und jetzt sollst du mich einfach so annehmen, wie ich bin. Echt? Und ich mache alles kaputt, so wie ich alles kaputt machen will. Und du musst damit einfach einverstanden sein. Wirklich? Das macht ein guter Gott? Damit ist ein guter Gott einverstanden? Nein. Nein, es ist ein trauernder Herzenseinstellung, das Jesus auch hatte. Eine Barmherzigkeit, dieses Elend sagt, ich habe den Ausweg, ich mache das für euch. Und das ist dann auch, was wir verstehen. Gott hat uns aus unserem elenden Zustand errettet, um uns die Größe seiner Güte zu zeigen. Und Gott rettet uns aus unserem elenden Zustand, um uns wieder brauchbar zu machen. Und Gott erlöste uns von unserem elenden Zustand, damit wir das Evangelium an anderen weitergeben, die sich noch in ihrem erbarmungswürdigen Zustand befinden. So ist das. So, wie wenden wir das dann praktisch an? Also wir haben die erste vier und jetzt kommt Barmherzigkeit dazu. Wie wenden wir das an? Naja, zuerst mal schauen wir uns die Grundlage noch einmal an. Gottes Barmherzigkeit zu uns. Römer 12 bitte aufschlagen. Kannst du mit Paulus sagen, wie ihr wisst, glaube ich, Römer 1 bis 11 sind die Kapiteln, wo die gesamte Lehre der Errettung dargestellt wird. Was ist das Evangelium? Und dann 12 bis 16 sind Ermahnungen. Wie wirkt sich das praktisch in unserem Leben aus, dass wir errettet sind? Und er fängt damit an in Vers 1 von Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Es ist nicht schwer, du musst nur kapitulieren. Du musst einfach erkennen deinen erbärmlichen Zustand vor Gott und schreien, rette mich, Jesus, vom Herzen. Und er tut das. Das ist Erbarmen, das ist Barmherzigkeit. Und wenn du das erlebt hast, dann steht da, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Grundlage ist eben das, was wir hier auch sehen. Römer 1 bis 11. Ich habe Barmherzigkeit in Christus persönlich erlebt. Das ist warum und wozu, also nicht wozu, aber woraus ich die Kraft schöpfe, um anderen Menschen Barmherzigkeit zu zeigen. Und diese Anwendung, also die Anwendung eines barmherzigen Herzens, wir geben tatsächlich die Barmherzigkeit Gottes an unsere Mitmenschen weiter. Es ist nicht meine Barmherzigkeit. Wer bin ich denn? Ich bin ja nichts. Wer bin ich wirklich? Wer bist du? Im großen, gesamten Geschichte des Universums. Wer bist du? Wer bin ich wirklich? Wir sind nichts außer der Gnade Gottes. Aber Jesus liebt dich und er liebt mich und Jesus starb für dich. Was tust du damit? Und du darfst diese Gnade, die du nicht verdient hast, du darfst das weitergeben. Wow, jetzt auf einmal hast du eine wichtige Aufgabe. Jetzt auf einmal haben wir tatsächlich einen Lebenswert. Nicht in uns selbst, sondern im Auftrag unseres Königs. Und wer bin ich dann, wenn ich sage, na, du kriegst keine Barmherzigkeit. Na. das ist dann habe ich nicht verstanden, was ich bekommen habe. Ich will Jesus die Ehre geben. Ich will Jesus ehren in allem, was ich tue. Matthäus 18, wir haben jetzt nicht die Zeit, um das zu lesen, aber das ist wieder so eine Stelle. Ab Vers 23 bis Vers 35, vor allem Vers 27. In Matthäus 18 erzählt Jesus diese Geschichte von einem Knecht, der seinem König extrem viel geschuldet hat. Und der König, es steht da in Vers 27, der König hat Erbarmen für ihn und hat ihm seine gesamte Schuld getilgt und vergeben. Gesamte Schuld. Das ist ein Bild von Gott und uns. Und dann dieser Knecht ging dort weg, befreit von seinem Schuld. Er ging weg, befreit und ohne Schulden mehr. Und dann kommt ein Mitknecht, der ihm ganz winzig wenig schuldete und sagt, bitte zeig mir auch Erbarmen. Und er sagt, nein, nein. Und dann hört der König davon und bestraft dann den Knecht, den er vergeben, also die Schuld vergeben hatte. Warum? Weil der nicht weitergegeben hat, was er bekommen hat. Und das ist dann eben der Punkt hier. Jesus sagte, glückselig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn du barmherzig bist, dann entsteht das nur daraus, weil du begriffen hast, was Barmherzigkeit tatsächlich ist. Du hast es bekommen vom Herrn. Alles andere ist nicht die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn du nicht bereit bist, diese Barmherzigkeit an andere Menschen weiterzugeben, du hast nicht mal verstanden, was das ist. Und damit stehst du auch nicht vor Gott gerecht in seiner Barmherzigkeit. Und erlangst selbst keine Barmherzigkeit. Sieh dir, es ist nicht, wenn du barmherzig bist, dann verdienst du Barmherzigkeit. Nein, nein. Wenn du Barmherzigkeit bist, richtig gesagt, hat es die natürliche Auswirkung, dass du es verstanden hast, bekommen hast und gerne dann auch an andere Menschen weitergibst. Und dann natürlich, weil du es eh schon hast, wirst du es weiterhin bekommen. Das ist eine Auswirkung deiner Errettung. Es ist keine Härte und Verurteilung. Es ist eine Herzenshaltung, dass die Menschen sieht, die verloren sind. Und statt jetzt sie zu nicht mit Härte und Lieblosigkeit zu begegnen, sondern mit Sanftmut, mit Liebe. Es gibt gewisse Leute, die sagen, du musst mit Härte predigen. Es gibt sogar Menschen, die in ihrer Predigt beleidigende Dinge sagen. Sie wollen Menschen wachrütteln. Es gibt Menschen, die dann evangelisieren und dann, wenn jemand kein Interesse hat, sagen sie, okay, der kommt halt in die Hölle und ich gehe jetzt weiter. Ich habe meine Pflicht getan. Ich frage mich, diese Prediger, die nicht mitweinen, die keine Herzensbarmherzigkeit für ihre Zuhörer haben, die Leute kaputt und fertig machen. Ich frage mich, werden die Barmherzigkeit erleben? Glaub nicht. Ich glaube, sie verstehen gar nicht, wer Jesus ist. So ist Jesus nicht. Das heißt nicht, dass du das Evangelium verwässerst oder dass du nie von der Hölle sprichst. Aber jedes Mal, dass du von der Hölle sprichst oder von Verdammnis sprichst, dann tust du das mit einem weinenden Auge. Kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen? Wie wäre es, wenn es Leute hier in diesem Raum gäbe, heute, die mit dem Evangelium aufgewachsen sind oder jahrelang als Erwachsene das Evangelium gehört haben. Und dann stehen sie vor Jesus. Und Jesus schaut die an und sagt, ja, du hast ja sehr viel in deinem Kopf. Aber persönlich kenne ich dich überhaupt nicht. Es ist kein einziges Mal wirklich darüber nachgedacht, was mir die Ehre bringt. Du bist deinen eigenen Weg gegangen. Du tust dein Ding. Als ob es mich nicht gäbe. Und jetzt soll ich dich einfach annehmen? du hättest mich annehmen sollen. Ich habe dir alles schon gesagt. Liebe jetzt Geschwister, vielleicht auch in der Live-Übertragung, wenn du nicht sicher bist, dass du Jesus wirklich hast, wenn du dein Leben anhand von den Seligpreisungen prüfst und du merkst, eigentlich das Lustigste, was ich tue, sind Dinge, die Gott nicht mag. Weißt du, diese Welt will uns abhärten. Habt ihr das mitgekriegt, was in manchen Schulen von sich geht, was mit diesen Videos? Dass es Schüler gibt, die andere Schüler missbrauchen, misshandeln, attackieren, machen ein Video davon, alles vorgeplant. So, wir gehen jetzt, die kennen wir nicht, wir schlagen die jetzt nieder, wir machen da ein Video davon, dann laden wir das hoch. Und dann, alle anderen sind was bei TikTok oder YouTube oder was auch immer, schauen das an. Und was tun die anderen, die das anschauen? Barmherzigkeit? Meistens lachen sie. Der Wahnsinn! Haben irgendeinen gefallen? Weißt du was, wenn in unserem Herzen sowas drin ist, wir kennen Jesus nicht. Wie können wir sowas anschauen? Wie können wir mit sowas in unserer Welt, weißt du, wie viele Dinge in dieser Welt uns abhärten? Erkenne das als solches. Sag, nein, Herr, du willst, dass wir ein barmherziges Herz haben. Das ist, was ich will. Ich bin nicht rachsüchtig. Römer 12 später sagt Folgendes, es sagt, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, Vers 20. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Du musst nicht dieses Opferhaltung behalten. Lass dich nicht vom Böses überwinden. Was darfst du tun? Überwinde das Böse durch das Gute. Zeig Barmherzigkeit. Du hast eigentlich in Jesus eine Entscheidung. Vielleicht vorher hast du so ausgeschaut und du warst immer unter einer Wolke. Aber du hast selten oder vielleicht gar nicht über die Barmherzigkeit Gottes nachgedacht, die er dir gezeigt hat. Und wie du das weitergeben kannst. Und wenn das dein Herz voll und ganz füllt, Gott, du hast mir Barmherzigkeit gezeigt. Du warst mir gnädig. Und dann sagst du eben, Herr, lass mich dir dienen. Ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein, um diese Barmherzigkeit auch an anderen Menschen weiterzugeben. So wie der Herr ist, möchte ich auch sein. Wie unser einleitendes Beispiel. Diese Frau, die Jahre vorher ein schlimmes Erlebnis hatte und die ganze Zeit durchgehend unter dieser Wolke stand. Was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht zu sagen, das ist egal. Ist nicht egal. Die Lösung ist auch nicht zu sagen, das war keine Sünde. Es war in Ordnung. Falsch. War eine Sünde. War nicht in Ordnung. Die Lösung ist Folgendes. Die Lösung ist zu verstehen, würde der Täter Jesus kennen und seine Sünde vor Gott richtig betrachten, da würde er auf Hand und Fuß kniend vor mir kommen und um Vergebung bitten. Aber das Problem ist, der sieht seinen elenden Zustand vor Gott überhaupt nicht. Er braucht Errettung. Und wenn er errettet wird, dann können wir sogar Versöhnung genießen. Seht ihr den Unterschied? Ich wünsche Barmherzigkeit für meinen Peiniger. Du sagst, das geht nicht, das ist nicht möglich, kann nicht sein, das ist zu viel verlangt. Okay, was hat Jesus aber gesagt am Kreuz? Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du das sagen über den Täter in deinem Leben? Na, der wusste ganz genau, was er tut. Das meine ich nicht. Wusste er vor Gott, was er tut? Höchstwahrscheinlich nicht, dann würde er es nicht tun. Der hat überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott. Weißt du was? In Römer 12 steht da Vers 19, Rache, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Kein Sünder wird mit seiner Sünde davonkommen vor einem gerechten, heiligen Gott. Nein, es ist nicht egal. Er braucht Reinigung, genau wie du das erlebt hast im Herrn. Jesus sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Du sagst, okay, der ist Gott. Wer hat das auch gesagt? Stephanus. Der wird gesteinigt. Warum? Weil er schlicht und einfach die Wahrheit gesagt hat. Er wird umgebracht. Was tut der als ganz normaler Mensch wie du und ich, aber erfüllt mit dem Geist, voller Barmherzigkeit, verstanden hat, was er in Jesus bekommen hat. Und da wird er umgebracht und er sagt in eben Apostelgeschichte 7, Vers 60, er kniet nieder und rief mit lauter Stimme. Er wollte, dass jeder das hört. An seinem Knien ruft er heraus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist Barmherzigkeit. Heute haben wir in unserer Bibelstelle auch gelesen, Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt, denen, den ihr vergibt, die werden vergeben. Denen ihr nicht vergibt, die werden nicht vergeben. Jetzt ist die Frage, wenn du ein barmherziges Herz hast, wer wird nicht in deinem Herzen Vergebung bekommen? Jeder. Er spricht von einer Herzensänderung der Jünger an. Ihr werdet eine ganz neue Haltung haben, so wie ich diese Haltung habe. Fragen zum Schluss. Gibt es jemanden, dem du nicht verzeihen willst? Gibt es eine Person, wenn du diesen Namen hörst oder dann denkst, auf einmal geht's hoch in dir. Weißt du nicht, was der gemacht hat? Okay? Diese Person darf Barmherzigkeit bekommen. Okay, du gehst mit der Situation natürlich weise um. Das heißt nicht, auf einmal vertraust du dieser Person. Versteht den Unterschied, oder? Das heißt nicht, dass ein Mädchen, das schlecht behandelt wurde, einfach wieder dorthin geht zum Peiniger und sagt, du, ich habe dich verziehen, jetzt mach weiter. Okay, na, Blödsinn. Da gibt es so viele andere Stellen, die den Rahmen da beschreiben. Aber das dreht sich um diese innerliche Haltung. Hasse ich diese Person? Nein. Muss ich aufpassen wegen Gefahren? Vielleicht schon. Okay, bitte nicht missverstehen. Nicht falsch verstehen hier. So, das heißt nicht, dann schalte ich meinen Verstand aus und gehe einfach so durch das Leben. Aber du hast keinen Hass in deinem Herzen. Du hast eine Barmherzigkeit. Gehst du hart mit deiner eigenen Familie, aber barmherzig mit anderen um? Interessante Frage. Und das habe ich auch etwa bemerkt über die Jahre hindurch. So wie Graces Opa. Er war für allen anderen da, nach seiner Idee. Gott hat mich dorthin berufen, ich muss die dienen, ich gehe dorthin und predige. Und seine eigene Familie hat gesagt, ja, aber wir sind auch da. Gehen wir überhaupt nicht, oder? Weißt du, bin ich jetzt nichts wert? Also es fängt zu Hause an. Barmherzigkeit fängt vor allem zu Hause an. Wir Eltern müssen da besonders aufpassen, oder? Weil wir unser Stolz kann da im Weg stehen. Wenn unsere Kinder jetzt nicht sich so benehmen, wie wir uns das vorstellen, dann können wir statt, hey, ich war auch so. Und jetzt gehen wir das an, gemeinsam. Vielleicht gibt es Konsequenzen, vielleicht gibt es irgendwas, das passieren muss, aber keine Ablehnung. Es ist nicht mit Härte. Weißt du, ganz wichtig, verurteilst du die verlorenen Menschen oder trauerst du über sie? Das ist ein großer Unterschied. Wir müssen Sünde verurteilen. Aber die Menschen selbst, Jesus sagte nicht, Herr, bring die alle zur Gerechtigkeit jetzt und richte sie, sondern vergib ihnen. Das soll unser Wunsch sein. Und macht euch keine Sorgen, wenn sie die Vergebung Jesu ablehnen, die werden das gerechte Gericht Gottes nicht entkommen. Aber kein bekehrter Mensch wünscht sich das für seinen Mitmenschen. Kein Mensch, der wirklich Jesus liebt, sagt, Ja, das ist was. Lass Feuer vom Himmel herabkommen. Du sollst in die Hölle kommen. Okay? Wo du Not und Elend siehst und etwas dagegen tun könntest, tust du das dann auch? Es ist nicht immer so einfach manchmal, aber allgemein hast du in deinem Herzen diesen Wunsch, Herr, ich möchte nicht einfach Zuschauer sein, ich möchte eingreifen. Liebe Geschwister, das ist alles nur deswegen möglich, weil dieses Bild, das wir jede Woche zeigen, weil das in der Vergangenheit vor circa 2000 Jahren passiert ist. Gott ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Er lebte ein vollkommenes, absolut gerechtes Leben ohne Sünde. Und er starb an diesem Kreuz, damit du Vergebung haben kannst, damit ich Vergebung haben kann. Und 3 Tage danach ist er auferstanden und lebt heute. Und er bietet seine Gerechtigkeit alle in dieser Welt an. Er sagt, nehm's im Glauben einfach an. Und wenn du das im Glauben angenommen hast, dann wirst du ein Herz haben, das diese Dinge nicht einfach gleichgültig betrachtet, sondern sagt, ja, ja, so möchte ich auch sein. Und nicht nur diese, alles, was danach kommt. Weil dein Herz neu gemacht wurde. Siehe, ist jemand in Jesus Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das heißt nicht perfekt geworden, aber neu. Du gehst eine ganz andere Richtung mit Jesus. Lass uns alle unsere Augen zumachen. Und ich möchte, dass wir ein bisschen nachdenken heute. Ich werde jetzt nur ein paar Fragen stellen und du beantwortest das in deinem eigenen Herzen. Ganz eigene Herzen. Wie steht es zwischen dir und dem Herrn? Denk nach, mach die Augen zu. Ich weiß, es ist ungewohnt, aber nur du und dem Herrn. Nur du und dem Herrn. Wie steht es zwischen dir und dem Herrn? Würdest du heute nach Hause fahren in einem Autounfall oder Herzinfarkt oder irgendwas haben, weißt du zu 100%, dass zwischen dir und dem Herrn eine Beziehung besteht, Vergebung vorhanden ist? Oder eilst du eigentlich Gottes Gericht entgegen? Bist du barmherzig, weil du Barmherzigkeit erlebt hast? Und wenn du in deinem Herzen sagst, ja, habe ich schon getan, und das ist so irgendwie so eine oberflächliche, ja, ja, ist schon erledigt, pass auf, pass auf. Die Seligpreisungen zeigen uns, es ist nicht oberflächlich. Es ist nicht etwas, das du so einfach sagst. Was siehst du in deinem Herzen, das zeigt, dass du neu geworden bist durch seine Gnade? Dass du begriffen hast, wer Jesus ist, was er für dich getan hat. Und du hast dich im Glauben ihm unterordnet. Du hast ihn als König deines Lebens angenommen. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann fang an zu suchen. Flehe Jesus an, dass er dir zeigt, was das ist, dass du persönlich deine Sünden vergeben bekommen kannst. Jesus sagt, glaube einfach. Manchmal ist die Frage, was ist Glaube? Glaube ich wirklich? Geh das an, bis du sicher bist. Und er gibt dir das. Jesus sagt, wer anklopft, es wird ihm geöffnet. Wer sucht, der wird finden. Aber das Problem ist, wie viele Leute klopfen gar nicht an. Sie suchen auch nicht. Sie nehmen es als selbstverständlich einfach. Sie sagen, ja, ja, das verstehe ich, hab's genommen. Ich glaube schon, das kann schon. Ich glaube schon, dass das passt. Das ist nicht Errettung. Wenn du errettet bist und du sagst, ja, ich weiß es, ich weiß, ich bin errettet, es ist nur Jesus, wenn er mir nicht diese Gnade geben würde, dann wäre ich verloren. Die nächste Frage, wie barmherzig bist du, wenn du dich mit dem Herrn Jesus vergleichst? Wie gehst du mit deiner Familie um? Wie gehst du mit deinen Nachbarn um? Wie gehst du mit deinem Arbeitskollegen um? Bist du barmherzig oder bist du hart? Bist du gnadenlos? Möge der Herr unser Herzen verändern, ihm zur Ehre. Vater, wir wollen nicht Gemeinde spielen. Wir wollen nicht einfach unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen verändert werden in deinem Ebenbild.